Das Interview der Woche in der ARD mit Evi Seibert am Mikrofon. Und unser Gast ist heute der Bundeskanzler. Herzlich willkommen, Olaf Scholz.
Guten Tag.
Herr Bundeskanzler, das große Thema der letzten Tage heißt Flüchtlinge, Migration. An der Basis gehen ja die Bürgermeister an die Öffentlichkeit und sagen, selbst wenn wir es wollen, wir schaffen es nicht mehr. Und der neue Deutschland-Trend der ARD, der jetzt gerade rausgekommen ist, der sagt, dass auch in der Bevölkerung der negative Blick auf Zuwanderung zugenommen hat. 64% der Befragten sagen, es sollen weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Und es sind ja sehr viele Maßnahmen angegangen und auch in der Diskussion. Stationäre Grenzkontrollen. Das bringt nichts, hat zuerst Innenministerin Faeser gesagt, aber jetzt ist sie doch dafür, es zumindest mobil und flexibel anzugehen. Und in der Befragung sagen 82% der Befragten im Deutschlandtrend, dass sie gerne verschärfte Kontrollen an den Grenzen hätten. Was sagen Sie? Ist das sinnvoll?
Wir haben sehr früh gesagt, dass zusätzliche Grenzschutzmaßnahmen, Grenzsicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Wir haben sehr weitreichende an der Grenze zu Österreich. Wir haben eine ganz spezielle Vereinbarung mit der Schweiz, wo wir es jetzt möglich gemacht haben, mit großem Erfolg übrigens, dass Zurückweisungen auch durch deutsche Polizisten auf schweizerischem Staatsgebiet stattfinden können, in enger Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei. Eine ähnliche Vereinbarung haben wir jetzt mit Tschechien getroffen. Und in Sachen Polen sind wir dabei, auch ganz konkrete Maßnahmen festzulegen. Dazu gehört aber auch, dass wir die Grenzschutzmaßnahmen auf der deutschen Seite verstärken, notwendigerweise. Denn es kann ja nicht sein, dass sich in Polen ein großer Visaskandal zuträgt, dass da ganz viele Visen offenbar für Geld erteilt worden sind, wo man befürchten muss, dass von denjenigen, die sie bekommen haben, viele dann auch nach Deutschland und an andere Länder Europas weitergezogen sind und dass Flüchtlinge, die dort ankommen, nicht dort registriert und in ein Asylverfahren begleitet werden, sondern nach Deutschland durchgewinkt werden. Also müssen wir was machen und machen es auch.
Sichere Herkunftsländer, da ist jetzt einig, dass man Georgien und Moldau dazu zählen möchte, aber es gibt ja weitreichendere Forderungen, zum Beispiel die Maghreb-Staaten oder auch die Türkei oder Indien. Auch die Mehrheit der Befragten im Deutschlandtrend sagt, wir möchten gerne, dass die Maghreb-Staaten eben auch zu sicheren oder wir halten das für sinnvoll, zu sicheren Herkunftsstaaten werden. Innenministerin Faeser hat da nichts dagegen. Was sagen Sie?
Wir haben eine Verständigung erzielt, dass zwei Länder, die in die Europäische Union streben, sichere Herkunftsländer sein sollen. Das bedeutet ja im Übrigen, dass wir einfach nur damit umgehen, dass wenn dort jemand kommt aus diesen Ländern, die Wahrscheinlichkeit, dass da Asyl gewährt wird, ganz klein ist und dass wir das Verfahren deshalb schneller und zügiger durchführen können, weil wir das wissen.
Und die Maghreb-Staaten, die jetzt in der Diskussion sind?
Das ist aus meiner Sicht nicht so offensichtlich eine kluge Lösung, wie das im Hinblick auf Moldau und Georgien gilt. Diese Länder streben nicht in die EU, könnten es auch angesichts der Umstände nicht. Wir wissen, dass dort schwierige politische Verhältnisse existieren und dass in vielen dieser Staaten auch Bürgerinnen und Bürger dieser Länder mit Verfolgung rechnen müssen. Das ist ja doch so, dass wir ein ganz klares Prinzip haben. Wir wollen, dass diejenigen, die Schutz suchen, weil sie politisch verfolgt werden oder vor einem Krieg davonlaufen müssen und ihr Leben retten müssen, bei uns Schutz bekommen können. Aber wir wollen gleichzeitig sicherstellen, dass nicht jemand hier ein Schutzgesuch stellt, erfolglos ist, weil er gar nicht politisch verfolgt wird zum Beispiel, und dann aber hier bleibt. Dann müssen wir es schaffen, dass wir durch die Regelungen, die wir ergreifen, es besser hinbekommen als in der Vergangenheit, dass man dann auch in das Land der Herkunft zurückkehrt.
Migrationsabkommen. Das Abkommen mit der Türkei, das ihre Vorgängerin Angela Merkel ausgehandelt hat, hat zumindest zeitweise dafür gesorgt, dass weniger Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Jetzt sagen einige, man muss das zur Chefsache machen. Wann fahren Sie nach Tunesien oder in afrikanische Länder, um dort Migrationsabkommen zu verhandeln?
Es ist gut, dass wir das Abkommen mit der Türkei haben. Das muss auch verlängert werden. Und das, was wir mit Migrationspartnerschaften, mit Mobilitätspartnerschaften verbinden, sind zwei Dinge. Erstens, dass wir Ländern anbieten, dass Bürgerinnen und Bürger aus diesen Staaten nach Deutschland kommen können, wenn sie genau auf das Profil passen, das wir haben, wenn wir nach Fachkräften, nach Arbeitskräften suchen. Und zweitens, dass die Länder sich verpflichten, diejenigen, die wir zurückschicken wollen, unbürokratisch und einfach wieder zurückzunehmen. Und genau das wollen wir an vielen Stellen vereinbaren und werden das auch machen. Wir haben jetzt uns in der Regierung verständigt über ein Musterabkommen, das die Grundlage für die Verhandlungen bietet. Und der Beauftragte der Bundesregierung, Herr Stamp, fährt jetzt in viele Länder, macht das. Und ich unterstütze das in all meinen Gesprächen mit den entsprechenden Regierungschefs. Ist das ein Thema?
Für großes Aufsehen hat eine Aussage zum Thema Migration oder auch Asylbewerber von CDU-Chef Merz geführt. Der sagte, solche ausreisepflichtigen Asylbewerber sitzen beim Zahnarzt und lassen sich die Zähne neu machen, während Bundesbürger keinen Arzttermin bekommen. Mal abgesehen von der Faktenlage dazu, die kann jetzt ja jeder nachlesen, das ist ja überall auch publiziert worden. Was halten Sie von einer solchen Aussage?
Das, was Herr Merz da vorgetragen hat, entspricht nicht der rechtlichen Lage in Deutschland. Das haben fast alle Zeitungen ja auch Gott sei Dank berichtet. Und ich finde, dass man besser auf seine Worte aufpassen sollte. Es geht schon darum, dass wir einen klaren Kurs haben, dass wir auch unmissverständlich sind, wenn es um den Umgang mit irregulärer Migration geht. Und dazu gehört zum Beispiel der Satz, dass wer hier vergeblich sich um Schutz bemüht hat, nicht bleiben kann. Dazu gehört zum Beispiel auch der Satz, da geht es um ein anderes Thema, dass wer in Deutschland Straftaten begeht und auch zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, auch abgeschoben werden muss. Also das sind klare Sätze und wir müssen sehr klare, präzise Politik machen, damit wir unsere Gesetze auch durchsetzen können. Aber das muss einen nicht dazu verführen, mit seinen Worten ungeschickt zu sein.
Es ist aber doch eine Tatsache, dass Deutschland ganz besonders attraktiv ist für Flüchtlinge. Das liegt auch daran, dass sie da bei uns gute Sozialleistungen bekommen in Form von Geld. Viele geben einen Teil dieses Geldes zurück an ihre Heimatländer, an ihre Familien dort. Und das ist unter Umständen vielleicht auch ein Grund, warum viele Länder sie gar nicht gerne zurücknehmen, weil sie damit kalkulieren, dass da auch schon Geld kommt. Nun ist in der Diskussion, dass man die Geldleistungen in Sachleistungen umwandelt. Das ist Sache der Länder. Wenn Sie mit den Ländern sprechen, sind Sie Befürworter dafür, dass man darüber nachdenkt, Geldleistungen in Sachleistungen umzuwandeln?
Die Möglichkeit besteht. Jedes Land kann das so entscheiden und so praktizieren. Es gibt wohl Gründe, warum keines der 16 Länder das bisher getan hat.
Aber Sie selbst finden Sie das
sogar
eine gute Idee?
Sogar die nicht, die es schon öfter angekündigt haben. Insofern scheint es doch so zu sein, dass die meisten finden, das ist sehr bürokratisch. Aber ich habe nichts dagegen, wenn das jemand macht. Wir haben die gesetzliche Möglichkeit dazu geschaffen. Dann ist das ja auch etwas, was man ausprobieren kann. Was ich wichtig finde, sind in Wahrheit ganz zügige, schnelle Verfahren. Dass man sehr zügig seinen Asylantrag stellt, dass sehr schnell darüber entschieden wird, was wir mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auch gewährleisten. Und dass, wenn zum Beispiel jemand dagegen vor Gericht vorgeht, dann auch ganz schnell die Gerichte entscheiden. Da muss alles mehr so in Richtung 4 bis 6 Monate gehen.
Überall, wo man hinkommt, werden Leute für Jobs gesucht. Und das ist so eine große Diskrepanz, zum Beispiel als Küchenhilfe. Dafür bräuchte man jetzt nicht unbedingt ganz große Deutschkenntnisse und auch keine lange Lehre. Auf der anderen Seite sitzen ganz viele Asylbewerber und langweilen sich und würden sicherlich viele sehr, sehr gerne arbeiten, dürfen aber nicht. In anderen Ländern kommen die sehr viel schneller in Jobs, was ja auch zum Integrieren viel besser wäre. Ist das nicht eine Alternative, da auch Leuten zu ermöglichen, dass sie auch während des Verfahrens schon anfangen können, Jobs anzunehmen?
Das hat sich in den letzten Jahren verbessert, auch durch Gesetze, die wir auf den Weg gebracht haben. Aber ich stimme Ihnen zu, da geht noch mehr. Und das Alltagsverständnis, das viele haben, wenn da Arbeit ist, die getan werden muss und da ist jemand, der sie tun könnte, dann soll er das doch auch machen. Das teile ich.
SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich da noch weiter geäußert. Er hat gemeint, gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber, das könne er sich auch vorstellen. In Österreich ist das ja auch geplant. Da geht's, wer nicht mithilft, der kriegt auch weniger staatliche Unterstützung. Wäre das für Sie ein guter Weg, dass auch die Akzeptanz in der Bevölkerung wieder steigt, wenn man sagt, die helfen uns ja auch? Es ist ein Geben und ein Nehmen.
Ich habe nichts dagegen, wenn das im Einzelfall gemacht wird. Das hat es ja immer auch schon mal gegeben. Aber mein Eindruck ist schon, dass das, was wir zuvor erörtert haben, viel schneller, viel praktischer und auch in viel größerer Zahl funktioniert. Nämlich, dass tatsächlich da ganz viele auch arbeiten können. Wobei ich übrigens sagen will, eins muss klar sein, wir reden ja hier nicht über die Arbeitskräftezuwanderung, die findet statt. Da haben wir die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass unser Wohlstand erhalten bleiben kann. Denn 13 Millionen Frauen und Männer, die jetzt alle um die 60 sind und immer noch Babyboomer genannt werden, gehen jetzt bald in Rente. Und da brauchen wir andere, die anpacken. Das wird uns gelingen mit denjenigen, die in unserem Land sind, mit guter Ausbildung, mit guten Studienplätzen, mit guten Schulen und viel Weiterbildung. Aber es wird uns natürlich nur gelingen, wenn wir dann die richtigen Leute aus anderen Ländern dazu kriegen können, in unseren Fabriken, in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, damit nicht Pflegeplätze nicht angeboten werden können, weil keiner die Arbeit macht. Alles das sind ja Probleme, mit denen wir jeden Tag immer mehr konfrontiert sind.
Herr Bundeskanzler, diese Woche wurde auch nach dem Deutschlandpakt gefragt. Sie haben den vor 3 Wochen ausgerufen und aufgefordert mitzumachen, die Länder, die Kommunen, auch die Opposition. Und nun hat Oppositionschef Friedrich Merz diese Woche beklagt, sie hätten diesen Deutschlandpakt zwar vorgeschlagen und sich dann auch einmal mit ihm getroffen, aber das sei es dann gewesen, dann seien sie abgetaucht. Wollen Sie gar nicht mehr mit Merz und der Union zusammenarbeiten im Deutschlandpakt?
Doch, wir haben gesagt, wir würden gerne mit den Ländern zusammenarbeiten und auch mit der Opposition. Denn tatsächlich ist es ja so, dass das, was die meisten Bürgerinnen und Bürger sehr beklagen, nämlich dass alles so lange dauert, dass es ewig dauert, bis man eine Genehmigung bekommt, was die Unternehmen auch beklagen, dass das über Jahrzehnte parteiübergreifend und von Ländern und vom Bund entwickelt worden ist. Und wir müssen das jetzt mit möglichst großer Geschwindigkeit wieder ändern. Und da können wir nur zusammenarbeiten. Deshalb ist das Angebot unverändert da. Aber eins muss gesagt werden.
Haben Sie denn noch einen neuen Termin mit ihm?
Herr Merz kann immer einen Termin mit mir haben. Aber ich wollte sagen, es ist so, dass wir ja schon einen großen Aufschlag gemacht haben. Es gibt einen Vorschlag des Bundes über Verfahrensbeschleunigung in vielen Genehmigungsprozessen. Die Länder haben darauf auch geantwortet. Wir stehen unmittelbar vor einer Einigung. Und das ist dann ein erster großer Schritt zur Umsetzung des Deutschlandspaktes. Und aus meiner Sicht sollen diesem großen ersten Schritt noch viele weitere folgen. Und da bin ich für jede Anregung dankbar, denn da hat bestimmt jeder noch was im Kopf, wo man für mehr Tempo in Deutschland sorgen kann.
Es gibt zu Ihrer Arbeit ein Phänomen, das Sie sicherlich umtreiben muss. Alle reden immer vom Streit in der Ampel. Laut Umfragen ist eine Mehrheit der Deutschen mit der Arbeit der Ampel unzufrieden. Auf der anderen Seite zeigt eine Studie, Sie haben enorm viel umgesetzt von dem, was Sie versprochen haben. Und ganz aktuell gibt es diese Woche gute Nachrichten. Also zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel ist doch noch zu packen, sagt die Internationale Energieagentur, weil alle, auch Deutschland, schon so viel regenerative Energien an den Start gebracht haben. Auch die Zahl der Ladesäulen für Elektroautos ist sprunghaft in Deutschland angestiegen. Die Inflation geht zurück. Das sind auch Erfolge Ihrer Regierung. Wieso kommt das nicht an? Wieso reden alle über den Streit und gucken nicht, was geklappt hat? Wie wollen Sie das ändern?
Na, indem wir beide jetzt hier festlegen, dass das mit dem Streiten mal aufhört. Aber
in Ihrer Regierung, ja gerne, mache ich mir.
Das haben wir jetzt beschlossen. Also ich bin da wirklich verärgert drüber, weil die Arbeitsbilanz ist ziemlich gut. Aber dadurch, dass das mit so viel Geräusch zu den Ergebnissen gekommen ist, hat man nur das Geräusch im Kopf und nicht die Tatsache, dass da auch richtig eine Entscheidung nach der anderen gefallen ist, die dazu beiträgt, dass wir zum Beispiel es wirklich endlich schaffen werden, dass wir schon zum Ende dieses Jahrzehnts 80% unseres Stroms aus erneuerbarer Energie, also Windkraft auf hoher See an Land und Solarenergie, Biomasse, Wasserkraft bekommen werden, dass wir das Stromnetz so ausgebaut haben werden, dass der Strom von der einen Ecke an die andere kommt. Ich meine, in der Vergangenheit war das so, weil das Stromnetz nicht ausgebaut ist und ist immer noch so. Deshalb machen wir so ein Tempo, dass wir Geld dafür bezahlen, dass Strom nicht produziert wird im Norden und Osten der Republik und Geld dafür bezahlen, dass er dann im Südwesten mit Gas und Kohle hergestellt wird. Das macht doch keinen Sinn. Und deshalb müssen wir das hinkriegen und haben dazu die notwendigen Schritte gemacht. Also ich bin mit Ihnen einig, die Geräusche müssen leiser werden und die Arbeit muss im Vordergrund stehen.
Sie hatten diese Woche im Kanzleramt jede Menge Gipfel, einen davon mit der Chemieindustrie. Und die haben, wie so viele andere, natürlich auch nach verbilligten Strompreisen gefragt. Nur eine kurze Einschätzung. Ihr Wirtschaftsminister hat gesagt, die Chancen für einen Brückenstrompreis stehen bei 50-50. Was sagen Sie denn?
Ich habe mir vorgenommen, solche Prognosen nicht abzugeben, sondern mich um die Dinge zu kümmern, die zu tun sind. Und das Wichtigste, was wir hinkriegen müssen, ist, dass wir strukturell geringe Energiepreise in Deutschland haben. Das werden wir übrigens auch deshalb schaffen, weil wir jetzt die weitreichenden Entscheidungen treffen für den Aufbau eines Wasserstoffnetzes in Deutschland, das dann so wie heute das Gasnetz in der Lage ist, industrielle Verbraucher mit dem Gas der Zukunft zu versorgen. Das muss jetzt gemacht werden. Das wird sich dann rechnen über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren. Und das machen wir jetzt.
Herr Bundeskanzler, bevor wir dann am Schluss nochmal zum Tag der Deutschen Einheit uns ein bisschen über die Deutsche Einheit unterhalten, würde ich gerne eine kleine Halbzeit-Kurzrunde machen. Es ist ja Halbzeit für Ihre Legislaturperiode. Jetzt in 2 Jahren wird wieder gewählt. Es geht um Ihr persönliches Befinden in der Halbzeit. Ging das eigentlich schnell, dass Sie sich daran gewöhnt haben, Herr Bundeskanzler statt Herr Scholz oder Herr Minister zu sein? Dass Sie so angesprochen werden?
Das ging schnell, aber ich bin froh, dass ganz viele Leute einfach Olaf sagen.
Im Kinderkanal haben Sie auch einfach Olaf genannt werden wollen.
Ja, unbedingt.
Duzen Sie eigentlich alle auf Ihrem Stockwerk?
Ich duze die allermeisten, die jeden Tag mit mir zusammenarbeiten. Allerdings muss es ja immer jeder wollen.
Im Kinderkanal haben Sie auch gesagt, als Bundeskanzler darf man keine Angst haben. Warum?
Ich finde, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Und wenn man Angst hat, dann ist die Gefahr groß, dass man das gerade nicht tut. Das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht überlegt, was alles passieren kann. Aber man muss schon eine klare Entscheidung treffen.
Können Sie immer gut schlafen, auch wenn sich der Schreibtisch unter den Weltproblemen und den deutschen Problemen biegt?
Ich habe ja angefangen als Anwalt und habe mich um viele Frauen und Männer gekümmert, denen die schlimmste Katastrophe ihres Lebens passiert ist, nämlich sie sind gekündigt worden. Das habe ich mit großem Engagement gemacht, aber trotzdem habe ich ja auch noch ein anderes Leben geführt. Und das hat mir, glaube ich, die Kraft gegeben, dass ich auf die Arbeit konzentriert bleiben kann, dass ich mich darum kümmere, das sehr, sehr gut zu machen, aber dass ich auch in der Lage bin, dann einmal an was anderes zu denken.
Joggen Sie jetzt vorsichtiger nach dem blauen Auge, nach dem Sturz?
Nein.
Wird man nicht schwindelig, wenn man plötzlich alles nur noch wegen der Augenklappe auf einem Auge sieht?
Nein, hätte ich vorher nicht beantworten können. Jetzt aber, wo ich das mitbekommen habe, es war fast normal.
Was machen Sie, wenn Ihre lieblingsalte Ledertasche den Geist aufgibt?
Reparieren lassen.
Woran werden Sie sich im Kanzlerleben nie gewöhnen?
Es gibt keinen Moment, in dem man nicht erkannt wird. Das ist schon etwas, das, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, ganz anders ist als das Leben, das ich zuvor geführt habe. Nun war das auch schon vorher so ähnlich. Finanzminister, ich war schon mal Arbeitsminister, ich war Bürgermeister in Hamburg. Aber das ist jetzt doch so, dass eigentlich fast alle mich erkennen, selbst wenn ich Klamotten anhab, die noch niemand an mir gesehen hat oder so. Das gelingt mir nicht, unerkannt zu bleiben. Und das ist schon anders.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Freude macht der Job als Kanzler?
Ich tue das gern. Und es gibt von der Philosophin Hannah Arendt über die amerikanischen Verfassungsväter den Satz, dass sie es als Ehre betrachtet haben, sich zu engagieren. Und sie hat das beschrieben mit einem öffentlichen Glück. Und in dem Sinne empfinde ich die Aufgabe, die ich mache, als eine, für die ich sehr dankbar bin.
Wir gehen in die Woche vom 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Was wünschen Sie an diesem Tag, Deutschland?
Zuversicht.
In der großen Schlagzeile.
In der ganz großen Schlagzeile. Ich glaube, Gesellschaften brauchen Zuversicht und wir Deutschen haben doch allen Grund dazu, dass es jetzt so ist, dass wir als Land geeint sind, dass wir immer mehr zusammenwachsen, dass die modernsten Fabriken gerade im Osten Deutschlands errichtet werden mit Halbleiterproduktion, mit Batterieproduktion, mit Elektrofahrzeugen, die dort hergestellt werden. Das ist doch alles ein gutes Zeichen. Und wir sollten gemeinsam der Überzeugung sein, dass die Welt sich ändern wird, aber dass es auch in 10, 20, 30 Jahren noch so ist, dass Deutschland ein wirtschaftlich erfolgreiches Land ist mit guten Arbeitsplätzen.
Nun gibt es so einen kleinen bitteren Tropfen da drin. Was einen ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass wenn man Leute aus den alten Bundesländern fragt, als was sie sich bezeichnen, dann sagen die alle als Deutsche. Oder die meisten jedenfalls. Und kaum jemand sagt, ich bin Westdeutsch. Wenn man dasselbe in Ostdeutschland fragt, dann sagen viel weniger, nur die Hälfte, knapp, ich bin Deutsch. Und genauso viele sagen, ich bin Ostdeutsch. Und sie fühlen sich auch immer noch und zunehmend schlechter behandelt und als Bürger zweiter Klasse, obwohl eigentlich rein faktisch ja sehr viel passiert ist. Die Renten sind jetzt gleich, der Mindestlohn ist für alle gleich. Sie haben gerade die Fabriken angesprochen, die im Osten aufgebaut werden. Worauf führen Sie das zurück? Sie sind ja auch Abgeordneter eines östlichen Wahlkreises.
Ja, ich bin im Osten, in Brandenburg, gewählt worden. Und darüber bin ich auch sehr glücklich, weil es für mich ein sehr berührender Schritt war, dort zu kandidieren. Und es mich sehr geehrt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger mich dort vor Ort gewählt haben. Ich finde, wir sollten darüber uns nicht so einen Kopf machen, wie sich jemand bezeichnet.
Aber wenn er sich schlecht fühlt, wenn er sagt, ich bin hier immer noch Bürger zweiter Klasse nach so vielen Jahren, wie kommt das?
Da müssen wir alles dafür tun, dass das bald nicht mehr der Fall ist. Eine Sache, will ich gern sagen, die da sehr helfen würde, wären bessere Löhne. Als wir den Mindestlohn erhöht haben auf 12 Euro, hat das vor allem im Osten Deutschlands zu vielen Lohnerhöhungen geführt, was ja übersetzt heißt, vorher haben die Leute weniger verdient. Und ich glaube, da ist noch Nachholbedarf.
Trotzdem, Sie machen ja auch Veranstaltungen, Bürgerdialoge im Osten. Und dann hören Sie dann solche Sachen, weil die Leute auch unzufrieden sind. Wieso müssen wir jetzt Menschen in Afrika unterstützen? Wieso müssen wir zum Beispiel die Ukraine so stark unterstützen, wenn die Konsequenzen, nämlich höhere Strompreise, uns treffen? Können Sie das verstehen, dass die Leute dann einfach so sagen, mir ist mein Hemd näher als mein Rock?
Ich gehe ja auf Bürgerveranstaltungen, um diese und viele andere Fragen zu beantworten. Und zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass mir die Frage mit den Energielieferungen gestellt wird, weil ich dann immer noch mal sagen kann, es war übrigens der russische Präsident, der die Gaslieferung nach Deutschland eingestellt hat. Und wenn es um die Frage der Entwicklungshilfe geht, dann finde ich, kann man klar sagen, dass wir ja auch eine Verantwortung haben für die gute Entwicklung der Welt, dass uns der Hunger, den Menschen haben, berührt und aus meiner Sicht auch berühren sollte. Und dass Deutschland als ein Land, das unglaublich von der Globalisierung profitiert hat, das in alle Welt Güter und Dienstleistungen verkauft, auch einen Beitrag dazu leistet, dass anderswo die Armut bekämpft werden kann, das gehört dazu. Das andere machen wir ja auch.
Trotzdem profitiert von dieser Unzufriedenheit im Osten ja laut Umfragen sehr stark die AfD. Und diese Diskussionen werden auch sehr derb. Das haben wir oft gesehen, dass Politiker jetzt auch angegriffen werden. Warum verlieren Menschen eben so diese, oder warum überschreiten sie so häufig die Grenzen des Anstands und des Miteinanders in so einer Diskussion?
Dass eine rechtspopulistische Partei gewählt wird, finde ich schlecht. In anderen Staaten Europas, wo es stattfindet, aber auch bei uns. Und das ist nicht nur eine Sache, die stattfindet im Osten Deutschlands, sondern das gibt es ja auch in anderen deutschen Ländern. Insofern, finde ich, sollten wir das gar nicht als Ostthema debattieren. Ich jedenfalls halte das für falsch. Und aus meiner Sicht müssen wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenhalten. Ja, es gibt politischen Wettbewerb zwischen der SPD, der CDU, der CSU, der FDP und den Grünen und auch der Partei Die Linke. Aber wir sollten zusammenhalten und gegen diejenigen, die mit Ressentiments Stimmung machen, miteinander auftreten. Und wir sollten bei allen Unterschieden, die wir untereinander haben, auch immer klarstellen, Aggression und Gewalt in politischen Auseinandersetzungen ist inakzeptabel. Das gilt ja nicht für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, das gilt nirgendwo in Deutschland für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb finde ich, Deutschland ist ein weltoffenes Land, das seinen Wohlstand in den letzten Jahrzehnten auch dadurch vergrößert hat, dass wir viele hatten, die bei uns mit anpacken, in den Fabriken, aber auch in den Ingenieurbüros und in den Entwicklungsabteilungen, in den Forschungseinrichtungen der Universitäten. Und das wird auch in Zukunft die Grundlage unseres Wohlstands sein.
Und das also Sie ist glauben nicht, dass wir da mehr noch an der Willkommenskultur unter Umständen wieder arbeiten müssen, gerade angesichts der aktuellen Lage, wo so viele Menschen eben sich wirklich gegen Flüchtlinge stellen in den Umfragen?
Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Im Übrigen ist es ja so, dass die allermeisten Umfragen uns auch einen Hinweis geben, dass es so ist, wie man es in vielen Gesprächen erlebt. Es gibt eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die genau weiß, dass es in Deutschland wirtschaftlich schlechter läuft, wenn wir nicht Fachkräfte, Arbeitskräfte holen, die Arbeit, die sonst liegen bleibt, tun. Und das spürt man überall in Deutschland, übrigens auch in den östlichen Ländern. Und das Gleiche gilt dann für das gesamte Thema. Wenn wir es schaffen, mit so vielen ganz konkreten Maßnahmen, wie wir sie hier miteinander besprochen haben, dafür zu sorgen, dass wir die irreguläre Migration begrenzen, aber auch managen können, sodass niemand das Gefühl hat, wir haben die Sache nicht im Griff, dann glaube ich, wird es auch leichter, dafür zu werben, dass alle einverstanden sind damit, dass man denjenigen, die hier sind, auch mit Weltoffenheit und immer ohne Ressentiment und ohne Diskriminierung begegnet.
Wir feiern ja den 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit. Und sogar der Ostbeauftragte der Bundesregierung findet, dass das ein etwas künstlicher Tag ist. Und er hätte eigentlich ganz lieber oder viel lieber den Tag der deutschen Einheit am Tag des Mauerfalls gefeiert. Wie sehen Sie das denn?
Wir haben uns auf diesen Feiertag festgelegt. Und es ist wichtig, dass wir an dieses große Ereignis erinnern. Die Revolution, die in Deutschland gelungen ist. Eine Revolution für die Demokratie im Osten Deutschlands und für die Einheit unseres gemeinsamen Landes. Und ich bin an jedem der Tage berührt. wo wir uns daran erinnern können und an dem Feiertag natürlich besonders.
Dankeschön, Herr Bundeskanzler, für das Interview der Woche.